Die heutige Wissenschaftsecke befasst sich nicht mit einem, sondern mit mehreren Themenbereichen. Sie hat also gewissermaßen kein Thema insgesamt, dafür viele Themen in sich. Das hat zwei Gründe. Es gibt einfach Themenbereiche, zu denen es immer wieder neue Meldungen gibt. Und es gibt andere, in denen nur selten etwas Neues zu vermelden ist. Wenn ich also jedem Beitrag ein Thema geben will, fallen interessante Meldungen leicht mal unter den Tisch. Andere Themenbereiche tauchen dagegen immer wieder auf. Und dann ist da zweitens noch dieses schwer einzuschätzende Aufmerksamkeitsproblem beim Hörer, also bei euch. 5 Meldungen zum Thema Klima zum Beispiel bergen die Gefahr, dass Zahlen aus einer Meldung irgendwie in eine andere hineingedacht oder erinnert werden. Gut, heute also 4 Meldungen, die nur eine gemeinsame Klammer haben. Sie stammen durchweg aus dem Juni 2026. Fangen wir mit der Frage an, ob und wie wir Zahlen und hier insbesondere große Zahlen richtig einschätzen können. Manon Bischoff, die sich bei Spektrum der Wissenschaft mit Mathematik und Zahlen befasst, hat sich dort ein wenig ausführlicher mit dieser Frage beschäftigt. Und sie hat erst einmal festgehalten, dass wir schon Schwierigkeiten haben, uns von irgendetwas 1 Million vorzustellen. Egal, ob es Euros, Sandkörner, Kilogramme oder Joule sind. Noch schwieriger fällt uns das dann mit 1 Milliarde oder noch viel schwerer mit 1 Billion. Den Betrag also, den angeblich Elon Musk sein eigen nennen kann. Wir können vielleicht noch sagen, dass 1 Million eine 1 mit 6 Nullen dran dahinter ist. 1 Milliarde ist eine 1 mit 9 Nullen und 1 Billion eine mit 12 Nullen. Und wenn wir das betrachten, unterliegen wir schon einem intuitiven Trugschluss, dass nämlich der Unterschied zwischen 1 Million und 1 Milliarde genauso groß ist wie der zwischen 1 Milliarde und 1 Billion. Eben jeweils 3 Nullen. Tatsächlich ist es aber ganz anders, denn um ein Vermögen von 1 Million Euro auf 1 Milliarde zu bekommen, muss man 999 Millionen hinzufügen. Um aber von 1 Milliarde Euro zu 1 Billion zu kommen, also dem angeblichen Vermögen von Elon Musk, da muss man schon 999.999 Millionen Euro hinzuverdienen. Manon Bischoff hat den Vorschlag gemacht, sich solche Unterschiede daher in Zeiteinheiten deutlich zu machen. Ich zitiere ihren Gedanken einfach in Euro. Angenommen, 1 Euro entspricht 1 Sekunde. Dann entspricht ein Vermögen von 3.600 Euro, eine durchaus überschaubare Zahl, 1 Stunde. Für 1 Million Euro braucht man dann schon 11,5 Tage. Und 1 Milliarde stellt mehr als 31 Jahre dar. Und schließlich 1 Billion Euro entsprechen mehr als 31.688 Jahre. Verstehen wir den Unterschied so intuitiv besser? Tatsächlich scheinen aber unser intellektuelles, in der Schule trainiertes Zahlenhirn und unsere natürliche Wahrnehmung unterschiedlich zu funktionieren. Das haben Wissenschaftler herausgefunden, die sich mit dem Denken von Ureinwohnern im Amazonas und auf Papua-Neuguinea befasst haben, die noch keinen Kontakt zum westlichen Bildungssystem gehabt hatte. Sie waren gebeten worden, die Zahlen zwischen 1 und 10 der Größe nach auf einer Geraden anzuordnen. Wenn wir diese Aufgabe bekommen, stellen wir die Abstände zwischen den einzelnen Zahlen gleich groß dar. So haben wir es nämlich gelernt. Die Probanden im Amazonas und auf Papua-Neuguinea hingegen ordneten große Zahlen, die als Menge von Punkten dargestellt werden mussten, weil sie ja mit den Zahlenzeichen nichts anfangen konnten, näher beieinander ein, während kleinere Zahlen einen größeren Abstand zueinander aufwiesen. Es scheint, als würden die Personen mehr Wert darauf legen, welches Verhältnis die Zahlen zueinander haben, als auf deren Differenz. Da die 2 also doppelt so groß ist wie die 1, haben beide Zahlen einen großen Abstand zueinander, während 8 und 9 nahe beieinander liegen. Und in genau dieses Denken verfallen wir auch, wenn wir mit Zahlen hantieren müssen, die wir uns nicht mehr vorstellen können. Eine zweite Meldung befasst sich mit dem ehrenamtlichen Engagement junger Menschen. Eine aktuelle Studie von Dr. Gunda Vogts hat nämlich aufgezeigt, dass es für junge Menschen zunehmend schwieriger wird, sich ehrenamtlich zu engagieren. Die Studie trägt den Titel »Ehrenamtliches Engagement junger Menschen in Jugendverbänden – ein Praxisforschungsprojekt zur Zukunft von Jugendverbandsarbeit nach Corona«. Und sie ist durchgeführt worden gemeinsam mit dem Deutschen Bundesjugendring und gefördert von der Stiftung Jugendmarke e.V. Zwar erlebten junge Menschen ihr Engagement als sinnstiftend und bereichernd, etwa wenn sie Projekte mit Kindern und Jugendlichen eigenständig gestalten und dafür positive Rückmeldungen erhalten. Also genau so, wie es die Politik der Öffentlichkeit immer anpreist. Doch zugleich fehle es, sagt die Autorin, häufig an Zeit, Unterstützung und gesellschaftlicher Anerkennung. Professor Dr. Gunda Vogts, die Leiterin der Studie und Professorin für Kinder- und Jugendarbeit an der HAW Hamburg, sagt dazu, ich zitiere, »Sie engagieren sich mit großer Motivation, sehen sich aber durch Schule, Studium und steigenden Anforderungen zunehmend eingeschränkt.« Zitat Ende. Die Studie basiert auf einem breiten methodischen Ansatz. Die AutorInnen haben Gruppendiskussionen mit JugendleiterInnen und ExpertInnen-Interviews durchgeführt. Bundesweite Juleika-Daten ausgewertet und 1389 junge Engagierte im Alter von 15 bis 27 Jahren online befragt. Die benennen deutliche Hindernisse, fehlende Freiräume, hohe bürokratische Hürden, ungleiche Zugangschancen sowie wachsende pädagogische Anforderungen. Diese Spannungen haben sich seit der Corona-Pandemie weiter verschärft, sagt die Studie. Ich zitiere, Jugendverbände müssen neue Wege finden, um junge Menschen für langfristiges Engagement zu gewinnen. Das betont Frau Professorin Vogts. Dazu brauchen sie aber auch den Rückenwind aus Politik und Gesellschaft, um verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Daniela Broda, die Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings, ergänzt das, ich zitiere auch sie. Die Studie macht sichtbar, was wir in der Praxis seit Jahren beobachten. Sie liefert eine wichtige Grundlage, um die Interessen junger Engagierter stärker in politische Entscheidungen einzubringen. Zitat Ende. Auf Basis der empirischen Ergebnisse formulieren die AutorInnen 12 Handlungsempfehlungen für die Zukunft des Engagements junger Menschen. Von mehr zeitlichen Freiräumen und gesellschaftlicher Anerkennung über bessere Förderstrukturen bis hin zu weniger Bürokratie. Den Link, unter der diese Studie kostenlos heruntergeladen werden kann, werde ich in unsere Mediathek mit aufnehmen. Eine dritte Meldung befasst sich mit der Frage, warum viele Kopffüßler so hochentwickelte Gehirne haben, deren Leistungsfähigkeit denen vieler Wirbeltiere überlegen ist. In einem Überblicksartikel im Spektrum der Wissenschaft ist hierzu der aktuelle Forschungsstand wiedergegeben und auf diesen Artikel beziehe ich mich. Wenn man ihn sich freilich durchgelesen hat, hat man den Eindruck, eigentlich wissen wir noch ganz wenig. Fast gar nichts über die Kopffüßler. Viele Kopffüßlerarten wie Kraken, Sepien und Kalmare, die wir umgangssprachlich nicht selten einfach Tintenfische nennen, haben ganz erstaunliche Eigenschaften. Da gibt es zum Beispiel welche mit 3 Herzen, es gibt blaues Blut, es gibt kein Skelett sowie Arme, die eher wie Zungen agieren. Ihre Haut kann Chemikalien schmecken, Licht wahrnehmen und Farbe sowie Beschaffenheit rasch ändern. Bei vielen Arten können sich die mit Saugnäpfen bedeckten Arme nach der Abtrennung regenerieren. Kopffüßler mit der Fachbezeichnung Cephalopoden haben sich entwicklungsgeschichtlich vor mehr als 600 Millionen Jahren von den Wirbeltieren getrennt. Dennoch gibt es noch immer Parallelen, zum Beispiel ihre Augen. Dazu sagt der Neurowissenschaftler Christopher Nile von der University of Oregon in Eugene, ich zitiere, es ist geradezu unheimlich, wie ähnlich sie sich letztlich entwickelt haben. Und das Gehirn ist eine Ähnlichkeit, über dessen Nähe zu unserem Gehirn man allerdings noch lange keine Klarheit hat. Vor etwa 400 Millionen Jahren verloren die 8- und 10-armigen Tintenfische ihre schützenden Schalen und entwickelten die mit Abstand größten Gehirne unter den Wirbellosen sowie eine entsprechend hohe Intelligenz. Tintenfische verfügen über ein ausgezeichnetes Gedächtnis, sie benutzen Werkzeuge und sind geschickte Problemlöser. Sie haben ein Zeitgefühl und sind in der Lage, Belohnungen aufzuschieben. Für Neurowissenschaftler sind sie interessant, um besser zu verstehen, wie große, hochfunktionale Nervensysteme zustande kommen und arbeiten. Schon oberflächlich belegt das Nervensystem der Kopffüßler, dass es offenbar mehr als einen Weg gibt, ein großes, intelligentes Gehirn zu konstruieren. So sind die Gehirne von Cephalopoden wie ein Donut um die Speiseröhre herum angeordnet. Außerdem befindet sich ein beträchtlicher Teil der Neurone eines Kopffüßlers, bei Kraken mehr als die Hälfte zum Beispiel, als Mini-Gehirne in den Nervensträngen, die die Arme steuern. Auch Systeme, die erkennbare Funktionen erfüllen, wirken rätselhaft. Obwohl zum Beispiel die Augen von Tintenfischen denen von Wirbeltieren ähneln, ist das visuelle System im Gehirn offenbar völlig anders organisiert. Ich zitiere Herrn Neil nochmal: Wir haben einfach keine Ahnung, wie es funktioniert. Zitat Ende. Und die Neurobiologin Robin Crook von der San Francisco State University versucht es so zu beschreiben. Ich zitiere auch sie: Das Nervenstrangsystem im Arm eines Oktopus sieht einfach aus wie ein wirrer, grauer Spaghettihaufen. Alles ist winzig. Es gibt keine Bündel, es gibt keine großen und keine kleinen Zellen. Es ist einfach schrecklich unorganisiert. Und doch scheint es offensichtlich sehr sinnvoll zu sein. Zitat Ende. Die große Frage lautet, ob diese Unterschiede nur oberflächlich sind und das Gehirn von Kopffüßlern nach denselben Prinzipien funktioniert wie das von Wirbeltieren. Die neuronalen Schaltkreise könnten sich, wenn sie irgendwann einmal kartiert sind, bei Kopffüßlern und Säugetieren als vergleichbar organisiert erweisen. Das jedenfalls meint der Systemneurowissenschaftler Gilles Laurent vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Aber vielleicht müsse man auch abstrakter vorgehen und erst herausfinden, welche Berechnungen das Gehirn durchführt, bevor man Parallelen findet. Für die weitere Forschung scheint es zwei Möglichkeiten zu geben. Ich zitiere: Entweder wird sich herausstellen, dass es grundlegende Prinzipien gibt, die allen Gehirnen gemeinsam sind, oder wenn sie tatsächlich anders funktionieren, dann wäre das auch ziemlich erstaunlich, denn das würde zeigen, dass es verschiedene Wege gibt, ein komplexes, funktionsfähiges Gehirn aufzubauen. So sagt es die Neurobiologin Tessa Montague von der Columbia University in New York. Freilich gibt es für die Forschung erhebliche Barrieren. So ist es bisher nicht gelungen, die neuronalen Signale bei lebenden Tieren zuverlässig aufzuzeichnen, sodass man zwar festgestellt hat, dass die Nervenzellen elektrische Signale produzieren, aber mehr wohl auch nicht. Ein Problem für die Forschung stellt auch dar, dass sich Kraken in Gefangenschaft praktisch nie fortpflanzen, man also immer auf wild gefangene Tiere angewiesen ist. Immerhin war einer der ersten Bausteine im modernen Werkzeugkasten für Kopffüßler die Sequenzierung eines Oktopus-Genoms. 2015 war das. Sie stellten dabei unter anderem fest, dass zwei große Genfamilien, die bei Wirbeltieren eine entscheidende Rolle bei der Musterbildung des Nervensystems spielen, sich beim Oktopus in ähnlicher Weise etabliert hatten, wenngleich durch ganz verschiedene Mechanismen. Seitdem haben sich Fachleute mit unterschiedlichsten Spezialisierungen diesem expandierenden Forschungsgebiet angeschlossen. So wollte man zum Beispiel herausfinden, wie ein Prozess, den man bereits bei Mäusen und anderen Modellorganismen untersucht hat, bei Kopffüßlern funktioniert. Weitere Forschungsgegenstände befassen sich zum Beispiel mit der Navigation der Tiere, mit der Tarnung und zum Beispiel der farblichen Anpassung an die Umgebung. Und zwar nicht nur im wachen Zustand, sondern auch im Schlaf. Träumen Kraken also auch? Aber die Parallelen sowohl im Hinblick auf die Forschungstechniken und Methoden als auch bei der Betrachtung der Körperfunktionen zwischen den Kopffüßlern und anderen Tieren konnte bisher offenbar noch nicht sehr weit entwickelt werden. Und nicht zuletzt birgt die Erforschung dieser leistungsstarken Gehirne neben den vielen methodischen Hürden natürlich auch eine Reihe ethischer Herausforderungen. In der wissenschaftlichen Forschung verwendete Wirbeltiere genießen einen starken rechtlichen Schutz. Bei Wirbellosen sieht das jedoch rechtlich anders aus. Die Gesetze zur Pflege und zum Wohlergehen von Kopffüßlern variieren weltweit deutlich. In Japan und den USA gibt es keine gesetzlichen Anforderungen bezüglich der Ethik, während in Europa und Großbritannien ziemlich strenge ethische Vorgaben gelten. Trotzdem setzt auch insoweit das begrenzte Verständnis der Arbeit Grenzen. So lässt sich bei Kopffüßlern beispielsweise nur eingeschränkt Schmerz lindern. Es ist eben einfach so, dass die Entwicklung eines Tiermodells ohne tieferes Wissen darüber, wie man Leiden minimiert, ethisch nur schwer zu vertreten ist. Mit einem ganz anderen und richtig praktischen Problem hat sich eine neue Studie der Universität Augsburg, der Columbia University und der University of Pittsburgh befasst, die die Auswirkungen von Windenergieanlagen in Wohnortnähe auf die Gesundheit der Anwohner untersucht hat. Es handelt sich angeblich um eine der bislang umfangreichsten Längsschnittstudien zu diesem Thema weltweit. Die Studie nutzte Daten von über 120.000 US-Haushalten aus den Jahren 2011 bis 2023 und hat die Haushalte vor und nach der Installation nahegelegener Windräder verglichen. Dabei wurden die Standortdaten verknüpft mit jährlichen Selbstauskünften zu Gesundheitsbeschwerden und ergänzt um das Kaufverhalten bezüglich relevanter Medikamente, zum Beispiel Kopfschmerztabletten. Dabei wurden keine Durchschnittswerte gebildet, sondern jeder Haushalt wurde mit sich selbst verglichen, in den Jahren vor und nach der Inbetriebnahme eines nahegelegenen Windrades. Störfaktoren wie Einkommen, Alter, Haushaltsgröße oder regionale Trends wurden statistisch kontrolliert. Das Forschungsteam konnte keine statistisch nachweisbaren Zusammenhänge bezüglich der Gesundheitsangaben oder des Kaufverhaltens und des Baus neuer Windräder feststellen. Ebenso zeigen sich keine Veränderungen in der Zeitverwendung, den Schlafstunden zum Beispiel, der Dauer des Sports und der Zeit im Freien. Oder auch in Ausgaben für Alkohol, Tabak und allgemeine Medikamente. Das Ergebnis bleibt stabil für alle untersuchten Subgruppen. Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildungsgrad und ethnische Zugehörigkeit. Mit zwei vermeintlich gegensätzlichen Studienergebnissen befasste sich eine Meldung, die die Überschrift trug: Soziale Ungleichheit schadet Grundlagen der Gesellschaft. Hintergrund war eine Studie des niederländischen Soziologen Jonathan Mais, der inzwischen an der Boston University lehrt. Sie besagt, bei wachsender sozialer Ungleichheit wächst auch das Vertrauen, dass sich Leistung lohnt. Intuitiv würden soziologische Laien das Gegenteil erwarten und auch in der Fachwelt löste das Ergebnis dieser Studie Diskussionen aus. Deshalb haben Markus Gange und Sven Emes von der Goethe-Universität in Frankfurt versucht, diese Schlussfolgerungen mit eigenen Daten nachzuvollziehen. Das wollte ihnen aber partout nicht gelingen. Emes und Gange wiesen vielmehr das Gegenteil nach. Wenn die Kluft zwischen Arm und Reich wächst, sinkt das Vertrauen in die Meritokratie, also daran, dass Leistung und eigene Anstrengung zum Erfolg führen. Wie kommt ein solcher Gegensatz bei gleichem Forschungsvorgehen zustande? Nun, der Unterschied zwischen den beiden Studien ist folgender. Mais hatte berücksichtigt, ob Befragte sozial auf- oder abgestiegen waren, während Emes und Gange nur den aktuellen sozioökonomischen Status der Befragten einbezogen. Ich zitiere, wir haben also die Frage beantwortet, wie Bürgerinnen und Bürger typischerweise reagieren, wenn sie sehen, dass ihre Gesellschaft ungleicher wird. Jonathan Mais hatte dagegen unbeabsichtigt eher die Frage beantwortet, wie die Befragten über Meritokratie in Abhängigkeit davon denken, ob sie selbst einen sozialen Aufstieg unter den Bedingungen von niedriger oder hoher sozialer Ungleichheit erreichen konnten. Das erklärt Markus Gange. Gerade Erfolge werden bei hoher Ungleichheit offenbar eher als Folge des individuellen Einsatzes gedeutet, was den Glauben an das Leistungssystem befördert. In einer weiteren Studie ging es beispielsweise um Polarisierung, auch ein vielbesprochenes Phänomen der Gegenwart. Christian Marques Romo, Simon Bienstmann und Markus Gange betrachteten darin die Frage, wie die wachsende Ungleichheit sich auf die Wahrnehmung von gesellschaftlichen Konflikten auswirkt. Frühere Studien hatten gezeigt, dass Menschen in Ländern mit größerer Einkommensungleichheit soziale Gegensätze stärker wahrnehmen. Das Frankfurter Team bezieht nun die zeitlichen Veränderungen mit ein und weist nach, wenn die Ungleichverteilung der Einkommen zunimmt, werden gesellschaftliche Konflikte umso stärker wahrgenommen. Dieser Effekt zeigt sich in fast allen sozialen Gruppen und verstärkt die Polarisierung. Einzige Ausnahme sind die Mitglieder der oberen Mittelschicht. Frühere Studien von Gange zeigten auch, dass wachsende Einkommensungleichheit das Vertrauen in demokratische Institutionen schwächen kann. Simon Bienstmann, Svenja Hense und Markus Gange haben die Ursachen dafür untersucht und fanden heraus, Menschen in ungleicheren Gesellschaften haben häufiger das Gefühl, politisch wenig Einfluss zu haben und von der Politik nicht gehört zu werden. Dadurch sinkt das Vertrauen in Politik. Man fühlt sich politisch ohnmächtig. Diese Diagnose ist unabhängig von der politischen Einstellung. Allerdings ist der Effekt bei linksorientierten Personen stärker und unmittelbarer, weil für sie die Reduzierung von Ungleichheiten auch ein originäres politisches Ziel darstellt.